Schritt für Schritt. Ich habe heute Morgen eine wichtige Frage für dich. Was ist der nächste Schritt, den der Geist Gottes dich führen möchte? Als ich ein Kind war, gab es ein Anbetungslied mit dem Titel Schritt für Schritt. Vielleicht kennst du es. Es geht so: O Gott, du bist mein Gott, und ich will dich immer preisen. O Gott, du bist mein Gott, und ich will dich immer preisen. Ich will dich am Morgen suchen, und ich will lernen, auf deinen Wegen zu gehen, und Schritt für Schritt wirst du mich führen. Und ich will dir folgen, alle meine Tage. Ich will lernen, auf deinen Wegen zu gehen, Schritt für Schritt. Jesus folgen, wie er uns führt. Das christliche Leben ist nicht wie ein Aufzug, in dem du an anderen Ebenen vorbeisaust. Es ist nicht wie ein Aufzug. Es ist wie das Treppensteigen. Schritt für Schritt zu gehen, während du in Christus wächst. Schritt für Schritt wirst du mich führen. Und ich will dir folgen, alle meine Tage. Das christliche Leben ist immer in Bewegung. Gott führt dich immer irgendwo hin. Was ist der nächste Schritt, den der Geist Gottes möchte, dass du ihn jetzt gehst?
Wenn du eine Bibel hast, schlag bitte mit mir Johannes 16 auf. In den letzten Wochen haben wir uns das sogenannte Abschiedsreden im Johannesevangelium angesehen. Das sind eine Reihe von Lehren, die Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gegeben hat. In der Nacht vor seiner Kreuzigung. Wir haben in Kapitel 13 begonnen und sind nun in Kapitel 16. Aber ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr euch daran erinnert, wenn ihre Stunde kommt, dass ich sie euch gesagt habe. Ich habe euch diese Dinge nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Nun aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Doch weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Im vorherigen Kapitel sprach Jesus darüber, dass Verfolgung über die Jünger kommen wird, weil sie Christus nachfolgen. Er warnte sie vor den Kosten der Nachfolge. Er sagte ihnen, sie sollten sich nicht wundern, wenn die Welt sie hasst, denn sie haben ihn zuerst gehasst.
Jesus erklärt den Jüngern weiterhin, dass er sie bald verlassen muss, dass er zurück in den Himmel, zu Gott, dem Vater, gehen muss. Verständlicherweise sind sie traurig. Ihr Freund, ihr Rabbi, ihr Lehrer wird sie verlassen. Was sollen sie ohne ihn tun? Dennoch sage ich euch die Wahrheit. Es ist zu eurem Vorteil, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt ihnen, dass er nicht nur fortgeht, sondern dass es gut für sie ist, dass er fortgeht. Es ist zu ihrem Vorteil. Warum? Wie könnte es gut sein, dass er sie verlässt? Weil der Helfer, der Heilige Geist, zu ihnen kommen wird, wenn er geht. Jesus hat in den vorherigen Kapiteln auch darüber gesprochen. Der Helfer ist der Heilige Geist, der an unsere Seite kommt, um uns zu helfen.
Die Bibel lehrt uns, dass es nur einen Gott gibt. Und unser einziger Gott existiert in drei Personen: Gott, der Vater, Jesus, der Sohn und der Heilige Geist. Sie sind nicht drei Götter, sondern sie sind ein Gott, der in drei Personen existiert. Sie sind eins im Wesen und eins im Wesen, aber sie unterscheiden sich voneinander und erfüllen verschiedene Aufgaben. Bei der Erlösung, wenn du deine Sünde bereust und an Jesus Christus glaubst, sagt die Bibel, dass der Heilige Geist kommt und in dir wohnt. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Er nimmt dauerhaft Wohnung in unserem Leben. Der Heilige Geist ist also in dir, aber was tut er? In den vorherigen Kapiteln haben wir gelernt, dass der Heilige Geist uns im Glauben hilft. Der Heilige Geist lehrt uns. Der Heilige Geist erinnert uns an das, was wahr ist. Der Heilige Geist legt durch uns Zeugnis über Jesus Christus ab. Und in den nächsten Versen lernen wir mehr darüber, was der Geist in uns tut.
8. Und wenn er kommt, wird er die Welt über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführen.
9. Über Sünde, weil sie nicht an mich glauben.
Was tut der Heilige Geist sonst noch? Er überführt die Menschen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht.
Sünde ist, wenn wir Gottes Gesetz brechen und gegen ihn rebellieren. Die Bibel sagt, dass wir alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen.
Sünde trennt uns von Gott. Die Bibel sagt, dass wir vor der Erkenntnis Jesu geistlich tot waren in unseren Sünden und Verfehlungen.
Wie wird also jemand, der geistlich tot ist, geistlich lebendig? Das geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, ich kann jemandem den ganzen Tag und die ganze Nacht sagen, dass das, was er tut, falsch ist. Ich kann ihm immer wieder sagen, dass das, was er tut, sündhaft und gegen den Willen Gottes ist. Ich könnte reden und reden und reden. Aber nichts wird geschehen, bis der Heilige Geist diese Person von ihrer Sünde überführt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Es ist nicht meine Aufgabe. Der Heilige Geist kann mich dafür benutzen. Aber das ist nichts, was ich aus eigener Kraft tun könnte. Es ist das übernatürliche Wirken Gottes im Leben dieser Person. Hier in den Versen 8 und 9 spricht Jesus darüber, dass der Heilige Geist die Ungläubigen von Sünde überführt. In Vers 9 spricht Jesus über Menschen, die nicht an ihn glauben. Die Welt, wie wir letztes Mal besprochen haben. Wir können mutig das Evangelium mit Menschen teilen, die nicht an Jesus glauben, weil wir darauf vertrauen, dass der Geist Gottes in ihrem Leben wirkt und sie von Sünde überführt. Der Heilige Geist überführt also die Ungläubigen von Sünde. Aber wir wissen auch, dass der Heilige Geist auch Gläubige von Sünde überführt. Wie heißt dieses Mitglied der Dreieinigkeit? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht uns heiliger. Er heiligt uns. Er reinigt uns von Sünde, damit wir Christus ähnlicher werden. Wenn wir also im Glauben wachsen, werden wir durch den Heiligen Geist immer sensibler für Sünde in unserem Leben. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde, und wir bemühen uns, diese Sünde zu überwinden, während wir Christus nachfolgen. Und Gott ist uns gnädig. Er überführt uns in der Regel nicht auf einmal von jeder Sünde in unserem Leben. Nach meiner Erfahrung legt der Heilige Geist mir eine bestimmte Sünde aufs Herz, nicht 100 Sünden auf einmal. Und ich möchte sagen, dass ich im Moment, in dem der Heilige Geist mich von dieser Sünde überführt, Buße tue und mit dieser Sünde abschließe. Aber meistens ringe ich noch eine Weile mit dieser Sünde, bevor ich sie dem Herrn abgebe.
Aber sobald ich diese Sünde dem Herrn abgebe, wird mich der Heilige Geist nach einer gewissen Zeit von etwas anderem überführen. Und denk daran, der Sinn der Überführung durch den Heiligen Geist ist nicht, dass du dich schlecht fühlst. Überführung ist nicht dasselbe wie Verurteilung. Wie jemand einmal sagte, Überführung zieht uns zu Gott hin, während Verurteilung uns in Schuld und Verzweiflung von ihm wegstößt. Das Ziel der Überführung durch den Heiligen Geist ist, dich heiliger zu machen, Christus ähnlicher, frei von der Sünde, die uns so leicht verstricken kann. Mit anderen Worten, diese Sünde bremst dich aus, ein Mann oder eine Frau Gottes zu sein, wie er dich haben will, und der Heilige Geist möchte, dass du davon frei wirst. Ich denke auch, dass die Überführung durch den Heiligen Geist, wenn man das so nennen kann, schrittweise geschieht, während wir in Christus wachsen. Es gibt Dinge, von denen mich der Heilige Geist heute überführt, die mich bei meiner Bekehrung noch gar nicht gestört haben. Zum Beispiel habe ich, als ich gläubig wurde, immer noch manchmal Menschen angelogen. Und um ehrlich zu sein, hatte ich damals deswegen kein wirklich schlechtes Gewissen. Aber heute kann ich mir nicht vorstellen, jemanden anzulügen und mich damit wohlzufühlen. Damals, als ich gläubig wurde, hatte ich den Heiligen Geist auch schon. Aber wahrscheinlich hat er mich damals wegen anderer Sünden überführt. Sobald ich von dieser Sünde Buße getan hatte und gewachsen war, hat sich der Heilige Geist irgendwann mit dem Thema Lügen bei mir befasst. Das nennt man progressive Heiligung. Während wir in Christus wachsen, während wir seinem Wort gehorchen, sondern wir uns vom Bösen ab. Wir machen darin Fortschritte. Es ist ein schrittweiser Prozess. Es ist wie das Treppensteigen. Es ist nicht wie ein Aufzug, mit dem man viele Stockwerke überspringt.
Ich bin übrigens kein Gamer. Als Junge habe ich ein bisschen Videospiele gespielt. Aber ich war mehr draußen. Ich mochte es, Sport zu treiben und draußen zu spielen. Wenn ich also Videospiele gespielt habe, war ich nicht besonders gut. Meine Freunde haben mich oft geschlagen.
Und wenn ich alleine gespielt habe, bin ich auch immer wieder am gleichen Level hängen geblieben. Ich konnte das Level nie bezwingen. Ich war festgefahren, bis ein Freund mir etwas über Cheatcodes beigebracht hat,
wenn man die richtigen Tasten drückte, konnte man einen Cheatcode freischalten, der einem half, viele Level zu überspringen. Man konnte von Level 1 zu Level 10 springen, wenn man den Cheatcode kannte. Cheatcodes haben das Spiel für mich verändert. Also drückte ich die Tasten und sprang zu Level 10, wo ich dann stecken blieb, bis ich den nächsten Cheatcode herausgefunden hatte. Weißt du, ich will dir nicht die Illusion nehmen, aber im christlichen Leben gibt es keine Cheatcodes. Wenn der Heilige Geist dich von einer bestimmten Sünde überführt, glaube ich nicht, dass du sie einfach ignorieren und zum nächsten Level deines Lebens aufsteigen kannst, was immer das auch ist. Es gibt keine Cheatcodes.
Du kannst keine Level überspringen.
Als König David Ehebruch mit Bathseba beging und ihren Mann im Krieg umbringen ließ, blühte David geistlich nicht gerade auf. Ja, er war immer noch König. Ja, Bathseba wurde seine Frau. Aber geistlich gesehen war er am Boden. Erst als er von seiner Sünde Buße tat, konnte er vorwärts gehen. Erst als er auf die Überführung des Heiligen Geistes hörte, konnte er wachsen. Es gab keinen Cheatcode. Er musste sensibel für den Heiligen Geist sein, um in seiner Beziehung zu Gott weiterzuwachsen. Er musste diesen Schritt tun, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Lass mich dich fragen, welche Sünde hält dich davon ab, der Mann oder die Frau Gottes zu sein, die du sein möchtest?
Welche Sünde hält dich davon ab, diesen nächsten Schritt im Glauben zu gehen, den Gott von dir möchte?
Womit beschäftigt sich der Herr gerade bei dir?
Vielleicht gibt es etwas, das er in deinem Charakter formen möchte. Vielleicht ist es etwas, das deine Beziehungen beeinflusst. Vielleicht ist es Stolz, vielleicht ist es eine Sucht. Ich weiß nicht, was es ist. Aber dank des Heiligen Geistes weißt du es. Noch einmal, der Heilige Geist legt dir das nicht aufs Herz, um dich zu verdammen. Er zeigt dir diese Sünde, damit du von ihr frei werden kannst.
Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Öffne dein Herz. Gib die Sünde auf, die dich verstrickt, damit du weiter auf den nächsten Glaubensschritt zugehen kannst, den Gott für dich bereithält. 10. In Bezug auf Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. 11. In Bezug auf das Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wir sehen in den Versen 10 und 11, dass der Heilige Geist die Welt auch von Gerechtigkeit und Gericht überführt.
Gerechtigkeit, weil Jesus die Welt verlässt.
Mit anderen Worten, da Jesus zurück zu Gott, dem Vater, in den Himmel geht, wird nun der Heilige Geist derjenige sein, der der Welt zeigt, was wahre Gerechtigkeit ist.
Das ist notwendig, weil die Welt nicht weiß, was wahre Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit nach dem Verständnis der Welt lautet, ich bin eigentlich ein ziemlich guter Mensch. Besonders wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Wir können denken, nun, zumindest bin ich kein Mörder, also muss ich ein ziemlich guter Mensch sein, deshalb wird Gott mich wohl in den Himmel lassen. Aber das ist nicht Gottes Maßstab. Das ist nicht die Person, mit der wir uns vergleichen sollen. Jesus Christus ist unser Vorbild und Beispiel. Er war vollkommen gerecht. Er war ohne Sünde. In Philipper 3, Kapitel 9 sagt Paulus, dass unser gerechter Stand vor Gott nicht aus uns selbst kommt, indem wir versuchen, ein guter Mensch zu sein, sondern unsere Gerechtigkeit kommt durch Jesus Christus im Glauben. Die Welt versteht das falsch. Deshalb kommt der Heilige Geist, um die Welt von dieser Wahrheit zu überführen.
Das gleiche gilt für das Gericht. Die Welt hat Jesus verurteilt. Aber sie haben ihn falsch verurteilt. Sie erklärten ihn für schuldig, aber in Wirklichkeit waren sie selbst schuldig. Aber das ist keine Überraschung, denn der Teufel, der Fürst dieser Welt, ist ein Lügner. Doch am Kreuz hat Jesus die Sünde und den Tod ein für allemal besiegt. Und obwohl Satan in dieser Welt noch wirkt, ist Christus in dir größer als der, der in der Welt ist. Sei also nicht überrascht.
Wenn die Welt falsch über Jesus spricht, gleichzeitig sei hoffnungsvoll, denn der Heilige Geist kann steinerne Herzen in fleischene Herzen verwandeln. Der Heilige Geist kann die Augen der Herzen der Menschen öffnen. Der Heilige Geist kann Menschen, die tot waren in ihren Vergehungen, lebendig machen in Jesus Christus. Halleluja. 12.
ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern was er hört, das wird er reden. Und das Zukünftige wird er euch verkündigen.
Jesus sagt ihnen, dass er noch vieles zu sagen hat, aber es ist einfach zu viel für die Jünger in diesem Moment. Die Jünger waren traurig, die Jünger waren verwirrt. Sie konnten nicht noch mehr Informationen aufnehmen. Aber Jesus versprach ihnen, dass der Heilige Geist sie in die Wahrheit führen würde. Natürlich verstanden die Jünger nach dem Kreuz und der Auferstehung Jesu Lehren viel besser, geleitet vom Heiligen Geist, der an Pfingsten kam. Das waren die Dinge, die noch kommen sollten. Aber der Heilige Geist leitet auch uns in die Wahrheit. Mir gefällt das Bild eines Führers. Ein Führer ist jemand, der den Weg zeigt, der dich Schritt für Schritt führt. Und so führt dich der Heilige Geist in die Wahrheit. Mit anderen Worten, bei der Errettung ist es nicht so, dass der Heilige Geist eine riesige Datenmenge an Wahrheit auf einmal in dein Gehirn schüttet. Es ist kein großer Informationsdownload, wenn du ein Gläubiger wirst. Genau wie bei den Jüngern wäre das auf einmal zu viel. Stattdessen führt dich der Geist in die Wahrheit. Der Heilige Geist nimmt dich Schritt für Schritt tiefer in die Wahrheit hinein. Und wieder ist es in meiner Erfahrung so, dass der Heilige Geist mir normalerweise eine Sache nach der anderen beibringt, nicht 100 Dinge auf einmal. Wenn ich zum Beispiel Matthäus 5 lese, gibt es vielleicht ein oder zwei Verse, die mir besonders auffallen, die der Heilige Geist mir in diesem Moment aufs Herz legt. Vielleicht sprechen diese Verse über etwas, das ich gerade erlebe, oder der Heilige Geist gibt mir eine Erkenntnis, die ich vorher noch nicht gesehen habe. 3 Monate später kann ich dasselbe Kapitel, Matthäus 5, noch einmal lesen. Aber es können ein oder zwei andere Verse sein, die mir diesmal ins Auge springen, die der Heilige Geist mir ins Herz legt. Ich lese dasselbe Kapitel wie vor 3 Monaten, aber der Geist legt mir andere Wahrheiten aufs Herz. Dieselben Wahrheiten waren auch vor 3 Monaten da, aber vielleicht haben sich meine Umstände verändert. Und der Heilige Geist führt mich in diesem Moment zu dieser Wahrheit.
Deshalb lesen wir die Bibel immer und immer wieder. Gottes Wort verändert sich nicht, aber unser Leben verändert sich.
Unsere Umstände verändern sich. Wir verändern uns und wachsen.
Und du kannst einen Vers 30 Mal lesen, aber beim 1., 2. und 3. Mal benutzt der Heilige Geist diesen Vers, um dich zu einer bestimmten Wahrheit zu führen. Ein einfaches Gebet, das du immer sprechen kannst, bevor du die Bibel liest, ist den Heiligen Geist zu bitten, dich zur Wahrheit zu führen. Und Gott ist treu und hört und beantwortet dieses Gebet. Gott führt dich persönlich in die Wahrheit. Aber er führt uns auch gemeinsam in die Wahrheit, in Gruppen, wenn du nicht allein bist. Das ist ein guter Moment, um anzukündigen, dass wir am Mittwoch unsere Bibelstudienabende hier im Einkaufszentrum wieder aufnehmen werden. Um 7 Uhr haben wir unser Gebetstreffen und um 7:30 unser Bibelstudium. Falls du noch nie da warst, normalerweise lehre ich etwa 20 bis 30 Minuten über einen Abschnitt aus der Bibel und danach teilen wir uns in kleine Gruppen auf, um darüber zu sprechen.
Am Mittwoch möchte ich ein Bibelstudium beginnen, das sich mit dem großen Ganzen der Bibel beschäftigt. Wie das Alte Testament mit dem Neuen Testament verbunden ist. Wie die gesamte Geschichte der Schrift ihr Ja und Amen in Jesus Christus findet. Ich habe mich letzte Woche mit jemandem getroffen, der mir erzählt hat, dass die Teilnahme am Bibelstudium im vergangenen Jahr wirklich wichtig für sein geistliches Wachstum in den letzten Monaten war. Nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch wegen der Gemeinschaft, weil man diese Wahrheiten mit anderen Brüdern und Schwestern im Glauben besprechen konnte. Deshalb lade ich dich am Mittwoch ein, einen Schritt zu gehen, tiefer in die Wahrheit einzutauchen, während der Heilige Geist dich leitet. Es gibt noch eine weitere Wirksamkeit des Heiligen Geistes, die Jesus hier erwähnt. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem Meinen und wird es euch verkündigen.
Während der Heilige Geist dich in die Wahrheit Gottes führt, bringt er Jesus Christus Ehre.
der Heilige Geist erhebt den Namen Jesu. Der Heilige Geist verherrlicht Christus, um ihm den Lobpreis und die Ehre zu geben, die ihm zustehen. Dies ist ein schöner Vers, weil wir hier das Wirken der Dreieinigkeit sehen. Gott, der Vater, hat Jesus, dem Sohn, alle Wahrheit gegeben, und der Heilige Geist kommt und nimmt diese Wahrheit und verkündigt sie uns. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit, was unserem Retter Ehre bringt. All das ergibt Sinn, wenn wir es aufschlüsseln und erklären, aber wir sehen, dass die Jünger trotzdem Schwierigkeiten hatten, all das zu verstehen. Jesus sagt es ihnen.
16. Noch eine kleine Weile,
und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet mich sehen.
17. Da sprachen einige seiner Jünger zueinander. Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, und ihr werdet mich nicht sehen? Und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet mich sehen? Und, weil ich zum Vater gehe?
18. So sagten sie, was meint er mit eine kleine Weile? Wir wissen nicht, wovon er spricht.
19. Jesus wusste, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich sagte, noch eine kleine Weile, und ihr werdet mich nicht sehen, und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet mich sehen?
20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden.
Jesus sagt ihnen, dass sie ihn eine kleine Weile nicht sehen werden, dann aber wieder sehen werden.
Für uns ist das heute leicht zu verstehen. Wir wissen, dass Jesus von der Zeit zwischen dem Kreuz und dem leeren Grab spricht. Er spricht von der Zeit zwischen seiner Kreuzigung, als die Jünger voller Trauer waren, während die Welt sich freute, und seiner Auferstehung, als die Trauer der Jünger sich in Freude verwandelte. Aber die Jünger verstehen das alles noch nicht. Wie könnten sie auch? Es ist ja noch nicht geschehen. Das führt zurück zu Vers 13. Wenn der Heilige Geist zu den Jüngern kommt und sie dann in der Lage sind, alles miteinander zu verbinden.
Es ist ein bisschen so wie damals, als ich ein Kind war und meine Eltern etwas fragte. Oft haben sie meine Frage beantwortet, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden. Dann sagten sie, mach dir keine Sorgen, mit der Zeit wirst du es verstehen. Damals fand ich diese Antwort nicht sehr befriedigend. Ich wollte es sofort in diesem Moment verstehen. Ich wollte nicht warten.
Aber als ich älter wurde, habe ich gemerkt, dass sie recht hatten.
Manche Dinge brauchen einfach mehr Zeit, bis man sie versteht. Den Jüngern ging es genauso. Sie brauchten einfach mehr Zeit, um alles zu verstehen, was Jesus ihnen sagte. Sie brauchten die Hilfe des Heiligen Geistes, um in die Wahrheit geleitet zu werden.
Ich denke, wir können das nachvollziehen. Die Bibel ist so voller Wahrheiten und Weisheit, dass sie manchmal überwältigend sein kann. Paulus sagt das Gleiche in Römer 11.
O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Es gibt hier so viel Wahrheit, dass es einen überwältigen kann. Ich möchte alles wissen, und doch weiß ich, dass ich nicht alles weiß. Ich möchte, dass der Heilige Geist mir alles auf einmal gibt. Aber auch hier gilt, das christliche Leben geht Schritt für Schritt, Tag für Tag. Wir wissen vielleicht nicht alles im Moment, aber ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist dir genügend Überzeugung geschenkt und dich in genügend Wahrheit geführt hat, um den nächsten Glaubensschritt zu gehen, zu dem Gott dich ruft. Gott hat dir das gegeben, was du heute wissen musst, ohne dich zu überfordern, indem er dir alles gibt, was du für die nächsten 50 Jahre wissen müsstest.
Macht das Sinn? Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, um den nächsten Schritt in deinem Leben zu gehen, was immer das auch ist. Es wird immer noch ein Schritt des Glaubens sein. Es wird immer noch erfordern, dem Herrn von ganzem Herzen zu vertrauen. Aber du darfst ermutigt sein, dass der Geist Gottes in dir ist, wirkt, sich bewegt und dich leitet. Und was jetzt vielleicht unklar ist, wird mit der Zeit verständlich werden. Jesus gibt den Jüngern ein Bild davon. Wenn eine Frau ein Kind gebiert, hat sie Schmerz, weil ihre Stunde gekommen ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst wegen der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So habt auch ihr jetzt Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen,
und niemand wird euch eure Freude nehmen.
Die Jünger werden voller Trauer sein, wenn Jesus gekreuzigt wird, aber diese Trauer wird sich nach der Auferstehung in Freude verwandeln.
Er vergleicht es mit einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Die Wehen sind schwer, es gibt Angst und Schmerzen, aber das ist nichts im Vergleich zu der Freude, wenn das Baby geboren ist. Anfang dieser Woche war ich im Krankenhaus und habe Fab und Deborah besucht. Am Freitag wurde ihre kleine Tochter geboren. Hier ist ein Bild. Der Familie geht es gut. Hoffentlich werden sie heute aus dem Krankenhaus entlassen. Wir werden bald einen Essensdienst für sie organisieren. Ich war bei der Geburt nicht dabei, Gott sei Dank. Aber ich war da, als die Kleine auf die Welt kam. Und ich kann euch sagen, in diesem Krankenzimmer war nur Freude. Sie haben ihre Tochter sogar Ayo genannt, was in ihrer Muttersprache Freude bedeutet. Alle Nervosität, alle Angst, all das Chaos während der Geburt war verschwunden. Es gab nur noch Freude darüber, ihre neugeborene Tochter anzuschauen. Jesus sagte seinen Jüngern, sie werden traurig sein, wenn er gekreuzigt wird. Aber sobald sie erkennen, dass er von den Toten auferstanden ist, wird diese Freude ihre Trauer überwiegen. Und niemand wird ihnen diese Freude nehmen können.
Lassen Sie mich Ihnen etwas mitgeben, worüber Sie in Bezug auf diese Verse nachdenken können, wenn es um das Abendmahl geht, oder vielleicht nennen Sie es das Herrenmahl, das wir gleich gemeinsam feiern werden. In manchen Kirchen, vielleicht sogar in vielen, kann dies wie ein trauriger Moment wirken. Es sollte zwar ein ernster Moment sein, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, aber ich glaube nicht, dass es ein trauriger Moment sein sollte. Warum? Weil die Freude der Auferstehung schwerer wiegt als der Kummer des Kreuzes. Um das Bild von Jesus zu verwenden, eine Mutter denkt mehr an das Kind, das geboren wurde, und die Freude, die damit kommt, als an die schmerzhafte Geburt. Die Freude ist größer als der Schmerz. Die Stimmung, als ich letzte Woche im Krankenzimmer war, war nicht Traurigkeit, sondern Freude. Wenn wir das Abendmahl nehmen, denken wir ans Kreuz, aber wir feiern die Hoffnung, das Wunder und die Freude der Auferstehung. In manchen Kirchen fühlt sich das Abendmahl so traurig an, dass man denken könnte, Jesus sei gar nicht auferstanden.
Wie ich gesagt habe, es sollte ernst sein, aber es sollte nicht traurig sein. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Die Trauer der Jünger wurde in Freude verwandelt. Wir trauern nicht wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Wir haben Hoffnung. Wir haben Freude, und niemand kann euch diese Freude nehmen. Also möchte ich euch heute Morgen ermutigen, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, wenn wir an den Tod und die Auferstehung Christi denken, feiert mit Freude, mit Fröhlichkeit und mit Dankbarkeit, was Christus getan hat. Letzte Verse. Vers 23. An jenem Tag werdet ihr mich um nichts bitten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, wird er euch geben. Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei.
Die Jünger fragten Jesus, was meinst du mit noch eine kleine Weile, und ihr werdet mich nicht mehr sehen? Und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet mich sehen? Die Jünger hatten viele Fragen an Jesus. Aber Jesus sagt ihnen, dass nach der Auferstehung alles Sinn ergeben wird. Sie werden keine Fragen mehr haben. Jesus sagt ihnen, mit der Zeit wird alles Sinn ergeben. Ich denke, das gilt auch für uns. Gott ruft uns zu einem Schritt des Glaubens, und in diesem Moment haben wir viele Fragen. Warum Gott? Wann? Wie? Wo? Wir wollen Antworten auf unsere Fragen. Wir wollen wissen, wie sich alles fügen wird. Aber Gott sagt, vertrau mir einfach. Folge mir einfach. Meine Wege sind gut. Ich mache deinen Weg gerade. Und meistens nach einiger Zeit können wir zurückblicken und sagen, aha, darum, so, dort, das hat Gott getan. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, und er wird deine Pfade ebnen.
Jesus sagte zu den Jüngern, dass sie keine weiteren Fragen mehr haben werden.
Aber sie werden beginnen, dem Namen Jesu zu beten. Etwas, das sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht getan hatten. Wie Jesus in Vers 24 sagte, hatten sie nicht in Jesu Namen gebetet. Aber jetzt werden sie es tun.
und ihre Freude wird vollkommen sein. Lasst mich mit derselben Frage schließen, die ich am Anfang gestellt habe. Welchen nächsten Schritt führt dich der Geist Gottes zu gehen? Was auch immer dieser Schritt ist, der Heilige Geist ist da, um dir zu helfen, dich zu begleiten und dich zu führen. O Gott, du bist mein Gott und ich will dich immer preisen. O Gott, du bist mein Gott und ich will dich immer preisen. Ich will dich am Morgen suchen und ich will lernen, in deinen Wegen zu gehen. Schritt für Schritt wirst du mich führen und ich werde dir folgen mein Leben lang. Es gibt keine Cheatcodes, es gibt keinen Aufzug. Das christliche Leben ist Schritt für Schritt. Wirst du diesen nächsten Schritt gehen?